NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Moin und herzlich willkommen. Ich bin Britta Jensen und ich begrüße Sie zu Ihrem Kirchenmagazin. Die Passionszeit hat begonnen und vielleicht ist das ja auch für Sie eine Zeit zum Innehalten und sich besinnen. Die nächsten 10 Minuten sind gefüllt mit den passenden Themen und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.
In der Passionszeit gedenken wir der Leiden Jesu. Sie endet mit dem Tod am Kreuz. Wie es ist, mit Tod und Trauer umzugehen, davon schreibt der Kieler Schriftsteller Feridun Saimoglu in seinem neuesten Buch »Sohn ohne Vater«. Tatsächlich ist sein Vater, der inzwischen wieder in der Türkei lebte, vor 3 Jahren gestorben. Andrea Ring hat mit dem Autor gesprochen.
Der Kummer war überwältigend, sagt Feridun Saimoglu. Im Roman heißt es, dass der Sohn vor Kummer verging, als er die Nachricht vom Tod des Vaters bekommen hatte.
Es war vorbei mit der Stabilität. Ein Mensch, der trauert, ein Mensch, der sich in die Trauer begibt, er ist entwurzelt. Ein Verlust bedeutet Leere und Lücke.
Der Vater wurde fast 90. Mein Vater ist tot. Gott hat es so gewollt. Ich darf nicht denken, das ist eine Strafe Gottes, so beginnt das Buch. Wer an ihn glaubt, muss die Bitternis ertragen.
Wenn ein Mensch einem entrissen wird, dann denkt man ja oft, habe ich ihm genügt? Ist es so gewesen, dass ich ein paar seiner Wünsche erfüllt habe?
Erklärt Feridun Saimoglu, der sich einen gläubigen Moslem nennt, wenngleich er den Islam durchaus kritisch sieht, wie er auf den Gedanken an eine göttliche Strafe kommt.
Komischerweise stellt sich die Frage, trage ich die Schuld an seinem Verschwinden? Was hätte ich besser machen können? Also habe ich mich einer Sünde schuldig gemacht? Habe ich gesündigt? Solche Sachen kommen auf. Was hat dagegen geholfen? Almosen geben, tätige Armenhilfe.
Der Impuls war, sich auch in seinem Schmerz nicht so wichtig zu nehmen. Wir fühlen uns seinem archaischen Glauben verpflichtet, sagt er über sich und seine Familie. Nämlich, dass die Seele mit dem Tod nicht verloren gehe.
Meine Mutter hat dort in der Türkei, meine Schwester in Berlin, ich hier. Wir haben dann sofort angefangen, Almosen zu verteilen für seine Seele. Das ist wichtiger. Es wäre sonst in einer bitteren Weinerlichkeit geendet.
Ein Weg, sich aus der überwältigenden Trauer zu befreien und den Kummer zu überwinden.
Wichtig ist es, die Armen zu bekleiden und zu sättigen. Auch da ein archaisches Bild, aber der Tod ist natürlich der Bruch aller Regeln. Was soll man denn machen?
Almosen zu geben war für Feridun Saimoglu ein Weg, sich nicht in Gedankenfurcht und Grübelei zu verlieren, zu schreiben der andere.
Also die Armspeisung war sehr wichtig. Die Armspeisung war ein Motiv. Wenn der Nachbar hungert und man isst, dann läuft da etwas falsch. Aber es ging mir darum, eine Geschichte aufzuschreiben.
Erinnerungen an den Vater aus der Kindheit, der tatsächlich arm und irre mit nach Hause an den Tisch brachte, werden zum literarischen Stoff. Aber auch verrückte und fantastische Geschichten auf der Reise in die Türkei zur Mutter und ans Grab des Vaters, die so nicht unbedingt passiert sind.
Wir lernen ja in der Schule, dass man den Ich-Erzähler nicht mit dem Autor gleichsetzen darf. In diesem Falle ist es wirklich den Leserinnen und Lesern überlassen. Was ist ausgedacht, was ist wirklich?
Einfach biografische Fakten zu dokumentieren, sagt der Schreiber. Wie Feridun Saimoglu sich bezeichnet, hätte ihn gelangweilt. Solche Bücher mag er auch nicht lesen. Reale Zeugnisse, die ihn an seinen Vater erinnert hätten, hat er sogar vernichtet.
Ich habe tatsächlich, um nicht traurig zu werden, zu seinen Lebzeiten alle Briefe, die er mir geschrieben hat, alle zerrissen. Ich wollte nicht, dass ich auf einen Brief stoße nach seinem Tod und dass mich der Kummer überwältigt. Es hat nichts genutzt.
Genutzt hat es, Geschichten zu erzählen. Wahr oder erfunden spielt keine Rolle. Die Gefühle und Empfindungen, die darin zum Ausdruck kommen, sind echt.
Vor 3 Jahren war das, seitdem bete ich für seine Seele jeden Tag. Und es ist dann eben so, der Herr hat's genommen, der Herr hat gegeben, gelobt sei der Name des Herrn. Das bleibt und das ist der Trost. Ansonsten gibt es keinen Trost für den Tod. Das ist einfach so.
Der Roman Sohn ohne Vater ist für 24 Euro im Buchhandel erhältlich. Vielen Dank an Andrea Ring. Sie gelten als super gesund und sind einfach lecker. Avocados. Und vielleicht sind sie auch gerade jetzt in der Fastenzeit Teil einer vegetarischen Ernährung. Rund 50 Tonnen Avocados im Jahr kommen allein aus Peru. Barbara Schirmel arbeitet beim katholischen Hilfswerk Miserior und ist Referentin für Peru. Sie erklärt, warum nicht nur die langen Transportwege problematisch sind.
Viele dieser Produkte werden in Wüstenregionen angebaut, wo man zum Beispiel Wasser aus dem Andengebiet herleiten muss oder Grundwasser nutzen muss, um es zu bewässern. Und außerdem werden diese Produkte unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen angebaut. Diese Frauen sind dann 8 Stunden in der prallen Sonne. Sie trinken kaum, weil zum Beispiel die Toiletten so weit entfernt sind, dass sie da 10 Minuten laufen müssen. Diese Zeit wird ihnen vom Lohn abgezogen und das wirklich für absolute Hungerlöhne. Also ich würde sagen, das sind sklavenähnliche Bedingungen.
Barbara Schirmel ist selbst in Peru gewesen und hat direkt mit den Arbeiterinnen gesprochen.
Ich war schon entsetzt auch. Also bis hin, dass Frauen mir erzählen, dass sie ihre Kinder einschließen, weil sie keine Kinderbetreuung haben, wenn sie tagsüber auf dem Feld arbeiten, von morgens 6 bis mittags 2 und 2 Stunden Anfahrt auch noch jeweils haben. Das heißt, die sind von 4 Uhr morgens bis nachmittags 4, also 12 Stunden praktisch von zu Hause weg.
Miseria unterstützt lokale Organisationen, die sich für die Rechte der Arbeiterinnen einsetzen und diese auch juristisch begleiten. Nicht selten wird den Frauen einfach gekündigt und auch vor sexueller Belästigung sind sie nicht geschützt. Wie können wir in Deutschland nun aber dazu beitragen, etwas an diesen menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen zu ändern?
Ich möchte niemandem vorschreiben, wie er sich zu ernähren hat, aber die Fairtrade-Siegel, die werden schon auch überprüft. So eine Haltung zu sagen, okay, ich gebe vielleicht etwas mehr aus und versuche zumindest in dem Rahmen, der mir möglich ist, auf faire Bedingungen zu achten, ist sicher auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt.
In der Fastenzeit schauen die katholischen Christen immer mit dem Hilfswerk Miseria über den eigenen Tellerrand in die Welt. Zum Beispiel nach Peru.
Auch wenn man vielleicht glaubt, das eigene Konsumverhalten ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Macht von uns Konsumentinnen und Konsumenten ist groß. Der Kassenbon ist wie ein Stimmzettel. Jeder Kauf eine Entscheidung und unser Griff ins Regal beeinflusst die Umwelt und das Leben anderer Menschen. Einfluss kann auch ein einzelner Mensch haben, nämlich dann, wenn er Macht hat. Sein Verhalten macht einen Unterschied für das Land, sogar für die ganze Welt. Lügen, abwerten und erpressen, das gehört sich eigentlich nicht im Umgang miteinander. Und doch passiert es leider immer häufiger. Meine Kollegin Susanne Richter fragt sich, was passiert eigentlich mit unseren Werten, wenn sich die großen Player der Weltpolitik so über unseren Verhaltenskodex hinwegsetzen?
Kinder lernen, indem sie sich alles von den Großen abgucken. Schon bei uns zu Hause beunruhigt mich das, wenn ich auf meine Schokoladensucht und die Unordnung meines Mannes gucke. Dann hoffe ich wirklich, dass unsere Kinder das bitte nicht so 1:1 nachmachen. Aber wenn ich in die Welt nach draußen sehe, dann bekomme ich wirklich Schnappatmung. Erwachsene Menschen, die in unserer Welt regieren wollen, pöbeln sich an, werten andere ab und setzen sich über Grundregeln des Zusammenlebens hinweg. Im Moment frage ich mich wirklich, wie soll ich den Kids eigentlich beibringen, dass sie sich nicht gegenseitig bedrohen und voneinander Süßigkeiten erpressen sollen, wenn es im Weißen Haus auch so läuft, wenn sie erleben, dass so die Welt funktioniert. Wenn sich Kinder so verhalten würden, wie wir es gerade in der Weltpolitik erleben, dann würden sich hoffentlich irgendwann das Jugendamt, Schulpsychologinnen und die Polizei einschalten und Elterngespräche einfordern. Aber was passiert bei den Großen? Ich habe Angst, dass wir uns an diese Zustände gewöhnen. Ich möchte unsere Kinder nicht damit aufwachsen lassen, dass sowas normal ist, dass Lüge auf einmal als Wahrheit gilt. Ich befürchte, dass dann die Ungerechtigkeiten vor unseren eigenen Haustüren auch nicht mehr als so erschreckend wahrgenommen werden. Ich will nicht, dass wir uns diesen Ton an- und unsere Werte abgewöhnen. In den letzten Tagen fühle ich es so deutlich wie nie, wir müssen diesem Verhalten widersprechen und gegenhalten. Wenn diese Krise für irgendetwas gut sein soll, dann dafür, dass wir unsere Werte diskutieren und neu fest installieren. Meine Schwester hat mir dazu gerade jetzt etwas Hoffnungsvolles erzählt. Bei ihr in ihrem Kiez scheint es einen gegenläufigen Trend zu geben. Je aggressiver die Umgangsformen in der Weltpolitik sind, umso mehr Mitgefühl gibt es im Alltag im Supermarkt um die Ecke, hat sie gemeint. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. So als wollten sich die Menschen gegenseitig auf die Schulter klopfen und zeigen, wir kriegen es besser hin, gerade jetzt. Und darauf hoffe ich.
Manchmal hilft ja schon ein Lächeln, ein freundliches Bitte und Danke, ein ehrliches und wertschätzendes Miteinander. So können wir alle die Welt, auch im Kleinen, ein kleines bisschen besser machen. Und mit dieser Hoffnung geht der Kirchenpodcast für heute zu Ende. Ich bin Britta Jensen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und einen gesegneten Sonntag.